Ja, hallo, herzlich willkommen, moin moin allerseits, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Runde Rally Talk mit Chris, dem Podcast für Motorrad-Rally-Fahrer in Deutschland und allen, die es sonst so hören wollen. Ja Leute, und wir müssen reden, warum die Pressekonferenz von der Decca ging heute raus an dem 28.11. und da waren schon ein paar Bretter dabei, mehr dazu gibt's gleich, ab geht's. Der SSMP Rally Talk mit Chris. Load your roadbooks und ab geht's. Ja, Leute. Ich muss mich hier mal sortieren. Ich bin gerade noch so dezent geflasht, was da gerade an News rausgekommen ist. Das war schon echt krass. Also war sehr, sehr spannend, sehr impressive das Ganze. Und ich denke, wir teilen das mal auf, dass ich so ein bisschen was Allgemeines sage, was so abgeht, was die da verkündet haben. Dann sprechen wir kurz über das Thema Streckenlayout. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir uns nochmal die Motorradkategorie logischerweise im Besonderen an, was da so am Start war. Ihr bekommt hier quasi alles, also das Video oder der Livestream ging circa anderthalb Stunden. Und wer sich das angucken will, findet das einfach auf YouTube. Ich verlinke das unten auch nochmal in den Shownotes auf dem offiziellen Kanal von der Decca. Gibt es in mehreren Sprachen. Waren viele emotionale, schöne Bilder dabei, ein paar Videobeiträge und so. Das lohnt sich für den eingefleischten Rallye-Fan auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Wer die anderthalb Stunden Pressekonferenz nicht sich geben will, der kann sich auch einfach hier den Podcast anhören. Und da gibt's natürlich alles Wichtige auf die Ohren. Ich warne euch aber schon mal vor. Und zwar glaube ich, schaffen wir das nicht in der üblichen halben Stunde vom Rally Talk. Also schnappt euch noch ein Kalt- oder Heißgetränk, setzt euch gemütlich hin oder im Auto oder wo ihr auch gerade zuhört und bringt ein bisschen Zeit mit. Bevor wir allerdings mit dieser ganzen Nummer hier starten, habe ich tatsächlich noch eine Sache im eigenen Anliegen, und zwar Vorsicht, jetzt kommt ein Werbeblock. Und zwar habe ich das Glück und zwar mit dem lieben Howie aus dem Bergcast und weiteren Mitstreitern das ganze Thema rund ums Motorrad ja schon jetzt über längere Zeit eben zu leben, zu lieben. Und wir haben uns da zusammengetan, weil wir eben Freude zurück in den Äther der Motorradfahrer quasi streuen wollen und haben ein eigenes Label gegründet, einen eigenen Shop, der gerade im Aufbau ist. Da wird es von Merchandise zu diversen Podcasts, Motorradzubehör, Outdoor-Equipment, alles, was unsere Bubble liebt und braucht oder wo wir einfach Spaß und Freude dran haben, geben über Zukunft. Und wir starten das Ganze gerade mit einer Pre-Order-Aktion. Und zwar gibt es eine limitierte First Edition, ein bisschen Merch vom Bergcast. Und damit starten wir quasi dieses Projekt. Es wird auch bald, also ich denke mal, ja, in ein paar Wochen die erste Hardware rund ums Motorrad speziell für die Afrika-Twin-Fahrer von mir geben in dem Shop. Und deshalb packe ich euch in die Shownotes nochmal, wo ihr die Pre-Order finden könnt. Schaut unbedingt mal vorbei und haltet lausche Augen und sonstige Sinnesorgane offen, wenn es in Zukunft Dirty Rocks heißt oder auftaucht. Da gibt's den heißen Scheiß. Und damit endet dieser Werbeblock jetzt auch. So, Freunde. Gehen wir mal Richtung Decca, ey. Was da los, ey? Das war wirklich krass. Also zuerst mal, die startet am 01.01.2022. Soweit, so safe, das Datum, das kennen wir alle, haben wir uns wahrscheinlich irgendwie schon rot im Kalender angemarkt. Ich glaube, man kann auch nicht so viel besser ins Neue starten, als sich schön einen Decca-Stream oder Video dann zu gönnen, wenn man noch den Rausch quasi von Silvester ausschläft. Das ganze Ding steigt natürlich wieder in Saudi-Arabien, in den Emiraten. Das ist auch so, ja, boah, ich will nicht Kritikpunkt sagen, aber es, es war schon so ein bisschen auffällig, ne? Bei dem ganzen Vorstellung, es ist Königreich Saudi-Arabien und da war da irgendwie der Prinz und dies und das und so. Und es war die ganze Zeit so ihre Royal Highness Geschichte. War, ja, vielleicht ist man es einfach nicht gewohnt. Man merkt schon, dass das irgendwie so ein bisschen andere politische Strukturen sind, sag ich mal, an der Stelle. Aber gut. Dazu möchte ich trotzdem noch eine Sache sagen, und zwar, sie haben dann so natürlich so auch so ein Porträt von Saudi-Arabien einfach gezeichnet, wo es darum geht, hey, wir sind hier ein offenes Land, wir sind das Land für großartige Sportevents und wir holen das alles hier hin und High Class und wir sind offen und wir bringen hier Nationen zusammen und Länder zusammen und so weiter und so fort. Was ich ja echt ein bisschen schwierig finde zu dem sonstigen politischen Kontext, was man so aus der Ecke eben mitbekommt in unseren Medien. Ich bin jetzt da auch sicherlich kein Experte. Ich weiß nicht, wie stark das gefärbt ist oder nicht. Aber ist so ein bisschen schwierig. Und eine Sache ist mir echt aufgefallen. Sie haben dann so einen kurzen Imagefilm eben, welche Sportevents sie jetzt schon da veranstaltet haben und welche in Zukunft kommen und so weiter und so fort. Und dass sie halt auch die Jugend fördern im Land und dies, das und so. Und da waren nur Männer. Da war kein einziges Mädchen, / Frau, Teenagerin oder sonstiges, wo der irgendwie im Sport oder so gefördert wird. Es waren nur Männer, komplett, zack. Und das waren jetzt keine Videos, wo es oder Videosequenzen, wo es jetzt nur um Motorsport ging, wo man noch sagen könnte, gut, das bricht zwar gerade Gott sei Dank auf, aber ist so eine Männerdomäne, sondern die sind da irgendwie auch auf der Tatanbahn gelaufen und alles Mögliche. Und fand ich persönlich irgendwie nicht so cool. Vielleicht reagiere ich da auch so ein bisschen drüber, aber war in dem Moment einfach mein Empfinden, meine Meinung. Und finde ich, muss auch andiskutiert werden. Zum Thema Frauen kommen wir aber nachher nochmal und das aber im deutlich positiveren Sinne. Ja, die Dakar. Das Erste, was bei der Pressekonferenz war, oder einer der ersten großen Punkte, wir haben von der FIA und der FIM, wo übrigens Sean Todd, also die Ex-Michael Schumacher Formel 1 Ferrari-Gucker werden den Namen kennen, der ist da jetzt auch bei der FIA mit dabei quasi, haben mal so einen Ausblick gegeben, und zwar wie denn die Rallye World Championship, also die Marathon Rallye World Championship, wo jetzt Matthias Magner Weltmeister geworden ist, nächstes Jahr aussieht. Und zwar ist die Dakar ein Lauf davon, und zwar der erste von der Weltmeisterschaft, die vom 1. bis zum 14.01. ist. Dann ist der zweite Lauf schon die Abu Dhabi Desert Challenge. Die findet nächstes Jahr vom 5. bis 10. März statt. Danach geht es zur Rallye Kasachstan, die ist vom 26. bis 30. April. Dann switchen wir rüber auf den europäischen Kontinent, und zwar die ja echt schon traditionsreiche Rallye, die Andalusia Rallye. Die ist vom 8. bis 12. Juli in Spanien. Und dann haben wir so als großes Finale, wo dann spätestens der zukünftige Cross-Country-Rallye-Weltmeister gekürt wird, die Rallye du Maroc im Oktober. 6. bis 12. Oktober startet die. Also wir haben 5 Events auf 3 Kontinenten und starten gleich mit dem Knaller schlechthin, mit der Dakar da rein. Ist, glaube ich, sehr cool. Wird eine sehr, sehr spannende Saison. Und die Rennen nach der Dakar, also quasi ab Rallye Kasachstan, die sind natürlich auch wieder Teil der Road to Dakar, wo man sich zur Dakar qualifizieren kann oder auch als Rookie quasi so eine Art Wildcard gewinnen kann für den Start. Dakar 2023 ist es ja dann schon. Genau, was haben wir noch so auf dem Zettel, bevor wir uns die Moped-Geschichten angucken? Ja, das Thema Nachhaltigkeit war nochmal ganz, ganz groß. Also die Dakar hält fest und gibt ganz klar das Ziel aus, dass sie bis 2030 Zero-Emission-mäßig unterwegs sein müssen, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich bin super gespannt, vor allem wie sie das in der Motorradkategorie umsetzen. Aber da, Freunde, da gibt's auch schon was Neues. Und zwar hat die MotoGP jetzt bekannt gegeben, dass die nächstes Jahr auf E-Fuels starten, was ich sehr, sehr spannend finde. E-Fuels waren auch schon in diversen Rennsport-Einsätzen, ich glaube im Porsche Carrera Cup oder so. Ja, ich bin gerade nicht sicher, ob es ist auch egal, aber auf jeden Fall im Autobereich, Automobilbereich, im GT-Sport und Cup-Sport war E-Fuels schon mehrfach im Einsatz. MotoGP setzt jetzt da drauf und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Thema sein könnte für die Motorräder bei der Dakar. Bei den Autos und bei den Trucks sieht es so ein bisschen anders aus. Audi ist da ja dieses Jahr mit dabei, ey, und Audi hat mal richtig eingekauft, unter anderem mit Mr. Dakar himself, Stefan Peter Hansel, 14, ey Leute, gebt euch das, 14 Dakar-Siege, und zwar auf dem Motorrad, und danach ist er dann ins Auto umgestiegen, quasi altersbedingt, ich meine, er ist wahrscheinlich trotzdem noch 1000 Mal fitter als ich, auch wenn er jetzt in Anführungsstrichen nur Auto fährt und 4 Räder hat, ja. So, den haben sie eingekauft unter anderem und ganz viel Kompetenz dabei. Und die starten auf einem Hybrid. Und zwar hat der einen neu entwickelten Powertrain quasi mit Batterien und Hochvolt-Batterien und hat tatsächlich den TFSI-Motor aus den DTM-Fahrzeugen mit an Bord, der dann auch mit die Batterien auflädt. Bin ich sehr gespannt, wie sich diese Technik schlägt in der Wüste, wobei ich denke mal, Hybridtechnik hat man jetzt ja schon bei diversen Einsätzen gesehen, auch in einem Porsche beim 24-Stunden-Rennen und. Ich glaube, das hält schon ganz gut durch. Ich glaube, die haben die Technik auch gut im Griff. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen und sie haben natürlich ein super erfahrenes Team, wobei Stefan Peter Hansel, also es waren, kommen wir auch gleich noch dazu, verschiedene Fahrer aus verschiedenen Kategorien immer mal wieder da und Stefan Peter Hansel hat gesagt, dass die persönliche Fitness oder das Fitnesstraining so ein bisschen gelitten hat unter der Vorbereitung oder in der Vorbereitung, weil sie eben doch sehr viele ja technische Challenges zu bewältigen hatten. Sieht übrigens sehr cool aus, das Auto, sehr futuristisch, hat Audi cool designt, sind wir gespannt, was da so geht. Für meinen Part finde ich es fast noch ein bisschen spannender, muss ich sagen, das Team Gusin H2 Racing, die fahren mit einem Truck, der komplett auf Wasserstoff läuft. Ey Leute, wie krass ist das denn? Und da bin ich wirklich super gespannt. Sieht auch ja sehr, sehr cool designt aus. Und ich glaube, also ja, dieser Energiemix, ne, ich denke auch, so Wasserstoff bei gerade LKWs und so könnte schon sehr interessant sein. Und die wollen, und der Hintergrund, warum sie bei der Dakar starten, ist, dass die schon 2022 einen Wasserstofftruck in Serie, also einen LKW für den gewerblichen Einsatz bringen wollen und die wollen da jetzt quasi nochmal ganz viel Erfahrungen in diesem krassen Umfeld der Dakar sammeln, um das dann in das Serienfahrzeug mit einfließen zu lassen und okay, sind wir ehrlich, das ist sicherlich auch ein bisschen Marketing-Hintergedanken, so leicht, aber sind wir mal echt, echt gespannt darauf. Ja, wenn wir so ein bisschen allgemein über die Dakar sprechen, dann gucken wir mal kurz so Dakar in Zahlen, Pinning Numbers. Und die wächst, ey, die wächst echt richtig. Sie haben jetzt insgesamt 500 Starter für die Dakar und nochmal 150 in der Dakar Classic. Also wo mit diesen historischen Dakar-Fahrzeugen fahren, bisschen alternative Routen. Bisschen anderes Reglement natürlich angepasst auf historische Fahrzeuge. Ja, Leute, was sehen wir da alles alleine? Siehst du den Käfer, der die Dakar mitfährt? Also so Herbie und Steroiden quasi. Da siehst du eine alte G-Klasse, da siehst du, keine Ahnung, alles mögliche. Also auch alte Trucks, MAN und Renault-Trucks und irgendwelche fancyen Buggy-Prototypen, wo die da gebaut haben. Völlig verrückt, total cool, die Fahrzeuge zu sehen. Was ich ja so ein bisschen schade finde an der Stelle, falls hier jemand zuhört, der da irgendwie Connections hat. Ich fände es, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, Howie weiß ich, er würde das auf jeden Fall mitfeiern. Grüße gehen raus, auf jeden Fall an der Stelle an den lieben Howie vom Berghast. Ich fände es geil, wenn in dieser Klassik auch alte Motorräder mitfahren würden. Also gerade so eine GS oder den Vorgänger von der Afrika Twin. eine alte Teneré, diese ganzen Legenden, diese ganzen großen Namen im Rahmen von der Decca Classic mal wieder zu sehen, ah, das wäre schon cool. Also das würde ich schon feiern. Vielleicht geht der Traum irgendwann oder dieser Wunsch in Erfüllung. Und ich fände es auf jeden Fall cool. Ja, wir haben also auf jeden Fall 500 Starter in der Decca, 150 in der Classic. Das macht für die Decca 1000 Fahrer und Co-Piloten insgesamt. Wahnsinn, oder? Also da muss man jetzt wissen, das Bild verzerrt sich. Auf dem LKW zum Beispiel sitzen ja immer drei Leute. Da hast du den Fahrer, den Navigator und noch einen Bordingenieur. Also die sind ein bisschen stärker bestückt, Autos immer mit zwei und so. Aber ist schon unfassbar, ne? Ihr müsst ja euch auch denken, was da logistisch dran hängt. Da sind ja überall noch Teams dahinter und so weiter und so fort. Und die wollen alle essen, trinken, schlafen und so. Ja, total krass. Was cool ist bei diesen 1000 Fahrern und Co-Piloten, davon sind 260 Rookies, was ich richtig cool finde. Und davon machen aus, also wir haben 170 Starter in der Bike-Klasse. Genau. Ach so, genau, was ich hier vergessen habe, es sind 25 Frauen bei der Decca am Start. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord auf jeden Fall. Zu einer Frau möchte ich nachher auch gleich noch was sagen, wenn wir uns das Thema Motorräder so ein bisschen angucken, aber im Gegensatz zu den Werbevideos von den Arabischen Emiraten haben wir hier ordentlich Frauenpower am Start. Okay, gut, was heißt ordentlich im Verhältnis? Ja, ich weiß, es ist nicht viel, aber deutlich mehr. Ich finde es auf jeden Fall klasse. Auch einige Newcomerinnen dabei in der Buggy-Klasse, ich glaube in der T3. Vorname weiß ich gerade nicht. Gutares heißt sie mit Nachnamen. Red Bull-Sportlerin, sehr viel Potenzial werden wir viel sehen. Lia Sainz im Auto dabei. Und ja, Motorräder kommen wir gleich dazu. Ja, das ist mal so ein bisschen, was wir hier allgemein haben. Ich muss hier gerade meine Aufschriebe nochmal checken, nicht, dass ich hier irgendwas Wichtiges vergesse. Das ist so ein bisschen hin und her gegangen, was die erzählt haben von den Themen in dieser Pressekonferenz. Deshalb muss ich hier, weil ich will ja nichts vergessen. Das wäre fatal. Das geht gar nicht. Ja, also im Studio zu Gast waren von den Motorradfahrern der Johan Barreda war da und hier Benevidas, also der Gewinner vom letzten Jahr, war da. Stefan Peter Hansel war da als früherer Motorradfahrer. Dann Manuel Andach, das war der Gewinner von den Quads. Und da hat das so ein bisschen durchgewechselt. Ich habe das dann ehrlich gesagt auch nicht mehr so verfolgt. Bei der Route hat sich noch was getan. Ich habe mich im letzten oder vorletzten Podcast, Rally Talk, wo ich schon die Route so ein bisschen beschrieben habe, das war auch nach der ersten Bekanntgabe von der Route, so ein bisschen darüber echauffiert, dass ich das nicht so cool finde, dass sie diesen Inlandstransfer, diesen Flug dabei haben. Und bestimmt haben die jetzt meinen Podcast gehört, weil das ist jetzt nämlich raus. Dann haben sie gesagt, ja, der Chris, der hat recht, das ist Quatsch, machen wir nicht. Nein, Quatsch, natürlich haben sie das sicherlich nicht. Aber wer weiß, kann ja noch werden. Genau, das ist auf jeden Fall das größte Ding. Und ich werde jetzt einfach mal so ein paar Highlights raustippen, picken, wenn ihr die Route sehen wollt. Ihr findet die auf der Dakar-Homepage. Ich verlinke die euch auch in den Shownotes natürlich. Und da könnt ihr das Ganze dann nachverfolgen, weil wenn ich euch jetzt die ganzen Städte hier runterlese und so, das würde, glaube ich, wenig Sinn machen. Wichtig ist, und das ist gleich so, also die starten schon mit einem Brett, ne? Das ganze Ding startet in Jeddah, das ist an der Küste. Ich muss bei Jeddah übrigens immer nicht an den Käse, sondern an Star Wars denken. Das könnte auch irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so ein Planet sein oder so auf Jeddah. Da werden wir den Sith gegenübertreten. Ja, egal. Genug Fanboy-Stuff hier an dieser Stelle. Möge die Macht mit euch sein. Ja, also wir starten in Jeddah und dann, das ist auch so ein bisschen neu. Normalerweise war ja immer, also bevor es richtig losging, war quasi dieser Prolog, wo die Startreihenfolge ausgefahren wurde. Das war meistens ein Parcours, ein abgesteckter Track ohne Navigation, wo man dann eben relativ geguckt hat, dass man das relativ schnell abgelegt hat. Vielleicht so ein bisschen, ja, am ehesten vergleichbar mit dem Prolog am Erzberg-Rodeo vielleicht. Ja, ist kein guter Vergleich. Aber so in der Art. Also man hat eben einen Rundkurs und muss den so schnell wie möglich bewältigen. Und jetzt haben sie einfach mal so ein richtiges Ding rausgehauen, ey. Die haben eine Stage, eine reine Verbindungsetappe, und das ist die Stage 1A, haben sie das genannt, wo man von Jeddah nach Hail, glaube ich, spricht man es aus, fährt. Und das sind mal geschmeidige 814 Kilometer, wo du da runterschrubbst an deinem ersten Tag. Und da ist keine Special Stage, sondern es gibt nur einen speziellen Teil auf diesen 814 Kilometer, also wie eine Art Special vermutlich. Ich weiß aber, also sie haben nichts gesagt, ob das nach Roadbook ist mit Navigation oder ob das auch fest abgesteckt ist. Und da hast du dann, da wird der Prolog quasi dann gefahren und darüber wird dann die Startreihenfolge festgelegt, wo dann am nächsten Tag gestartet wird. Was ich jetzt auch noch, also es hat sich so auf jeden Fall gelesen, dass das jeder Teilnehmer auf eigener Achse fahren müsste, weil ich meine, für die Motorradfahrer zumindest könntest du einfach auf dem Truck das Bike dahin fahren und könntest dann dieses kurze Stück fahren und einfach um die Fahrer zu schonen. Aber das hat sich schon so angehört, als ob du diese 814 Kilometer einfach mal fahren musst. Und ich glaube, das Krasseste waren mal irgendwie so 600 Kilometer, was ich am Stück gefahren bin. 506, irgendwie sowas. Und das war nicht irgendwie durch eine Wüste, sondern auf Straße. Wobei da stand auch Roadtrack irgendwie dabei. Das wird wohl wahrscheinlich auch viel Straßenanteil sein. Ja. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich krass, ne? So ein Brett gleich zu Beginn. Genau, und dann quasi haben sie um Hail, das ist auch jetzt neu, sonst waren es ja, oder ja, nicht ganz neu, aber dieses Jahr ist es auffällig viel. Du kannst ja quasi das machen, entweder, dass du immer abends woanders das ist, also das Biwak mit umzieht, oder du kannst auch so Rallyes wie zum Beispiel bei der Rallye du Maroc, dass du einen festen Standpunkt, einen Biwak, und dann gehen die Etappen immer in so Loops quasi, in so Schleifen vom Biwak weg. Und das ist dieses Jahr auch sehr, sehr häufig bei der Dakar der Fall. Also die erste Stage, die 1B dann, nee, oder 1A, genau, das andere war nur die 1, dann ist die 1A. Jetzt ist quasi einfach so ein Loop bei Hail mit viel Sand, Dünen schon und so, wo die starten. Und dann gleich am nächsten Tag, am Tag 2, geht es dann schon rein in eine sehr, sehr lange Marathon-Stage mit wohl sehr anspruchsvoller Navigation, viel Dünen, was wir da schon sehen werden. Und dann natürlich abends, das ist dann nicht mehr in Hail, wird es dann nur ein kleines Biwak geben, ohne Outside Assistance, also keine Mechaniker, keine Teams erlaubt. Und genau, ja, auffällig ist dann auch noch, dass sie dieses Jahr in Riad, also in der Hauptstadt von Saudi-Arabien, Halt machen und da ganze 4 Nächte sind. Sprich, sie haben 2 Loops, wo in Riad gefahren werden, und sie haben den Rest Day, der dann auch, also die Mitte der Rallye ist. Man sieht schon so ein bisschen, ja, dass sie die Hauptstadt da mal beehren oder ins Zentrum dieser Dakar vielleicht setzen, könnte man schon fast sagen. Was dann auch noch sehr, 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 sehr spannend wird, ist, das müsste Rallye-Tag 8 sein, Stage 8, von Al-Dawadimi nach Wadi-Ad Busai oder so, irgendwie, lest am besten nach, meine Aussprache in dem, tut mir leid. Und zwar ist das eine Gesamtstage von 828 Kilometern, also Liaison und Special, gewertet waren, glaube ich, irgendwie über 400 Kilometer, also das wird echt ein harter, langer, langer Tag für die Jungs. Und interessant fand ich dann auch noch von der Streckenführung, also zum einen diese vielen Loops, was wir haben, und sie haben diesmal einen Rundkurs gesteckt, sodass wir auch in Jeddah enden, also wieder bei unseren Jedi-Rittern, bei den Jeddah Knights. genau, und die letzte Etappe ist auch von Bishan nach Jeddah, sind nochmal 676 Kilometer, also auch nochmal ein ordentliches Brett zu bohren. Da ist, denke ich mal, auch nichts, dass irgendwie die letzte Etappe ruhig angehen oder sonstiges. Da ist nochmal alles drin. Das wird sehr, sehr spannend. Ja, interessant fand ich, dass der Manuel von, das war Manuel Andocha, der wo die, den Quad-Wertung letztes Jahr gewonnen hat, den haben sie so ein bisschen gefragt, wie man sich denn das einteilt mit so einer, also mit dieser Marathon-Stage auch. Und haben dann gesagt, naja, du fährst dann irgendwie so 50, 60%, 65%, um dir das einzuteilen, das Material hält und so. Und der gute Mann hat dann gesagt, ja, nee, nicht so ganz. Also du fährst eigentlich mindestens 70% von deinem Speed, den du sonst fährst, einfach um wettbewerbsfähig zu sein. Also du kannst da nicht, nicht so entspannt machen quasi, sondern 70% musst du schon mindestens fahren, weil sonst verlierst du quasi den Anschluss. Und ja, das ist halt schon krass, ne? Du musst schon pushen, du musst dich selber aber auch unheimlich gut einschätzen können. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen könnte, ja, das sind jetzt 70%, 80% und so. Du musst ja auch irgendwie da ein krasses ja, Feedback zu dir selber eben auch haben oder Möglichkeit, um das dann richtig einschätzen zu können überhaupt so, sonst überziehst du da die ganze Zeit. Ja. Genau, also das mal zur Strecke, zu Thema Dakar, zu den Eindrücken generell. Und ich glaube, es wird Zeit für das Thema Motorrad. Und ja, da Leute, so einiges. Also, wir haben 170 Bikes am Start und wir haben 7 Factory-Teams, die, glaube ich, vom Material her und auch von den Fahrern alle in der Lage sind, um den Sieg oder auf jeden Fall um Top-10-Plätze zu kämpfen. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird eine richtig, richtig spannende Sache. Was zum einen vorneweg finde ich das total krass beim Motorrad, und zwar, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, vielleicht schreibt es in die Kommentare oder lasst mich es wissen, wenn es das schon mal gab. Ich glaube nämlich, nee, eigentlich nicht wirklich, also zumindest nicht, dass ich wüsste, ein ehemaliger MotoGP-Fahrer, hier, ich glaube, Daniel Petrucci, hat vom MotoGP-Sport, also der hat erst noch vor jetzt irgendwie ein paar Wochen das letzte Rennen gefahren und steigt jetzt schon in den Sattel von einem Rallye-Bike. Wie krass ist denn das? Und fährt er einfach Rallye? Der durfte schon im Vorfeld, ist er die Rallye Sardinia mitgefahren und so, also der hat schon ein bisschen Erfahrung. Ich glaube, sportliche Fitness, Mindset und so wird schon passen. Aber ich finde es trotzdem spannend, weil, also es ist ja ein komplett anderes Format, ne? Klar, MotoGP, du hast diese wahnsinnigen Geschwindigkeiten, diese enormen Kräfte beim Anbremsen und so. Du hast diese Zweikämpfe mit irgendwie quasi Ellenbogen an Ellenbogen in die Kurve und ja, faszinierende, spektakuläre Bilder. Also ein MotoGP-Rennen ist eine halbe Stunde, wo du voll konzentrierst, was sicherlich super anstrengend ist. Und dann ist das ja aber auch wieder vorbei. Klar, da hast du Tests. Und, also ich will das jetzt gar nicht schmälern, ich will nur einfach darauf hinweisen, es ist schon was anderes, ob du was machst, wo du ein Wochenende lang bist, mit Qualifying, dies, das und so weiter und so fort, und dann so in dieses Main-Event 30 Minuten voll fokussiert, oder ob du das halt knapp 2 Wochen über 10.000 Kilometer durch die Wüste machst, für dich ganz, ganz viel auch alleine bist, weil die sind ja immer dicht auf dem Feld, die haben die Box, wo sie reinfahren können, wenn irgendwie Probleme ist, wo ein riesiges Team an Mechanikern um dich rum ist und so. Und das ist ja da alles nicht. Ich meine, klar, ja, abends, wenn du im Biwak ankommst, da sind auch deine Mechaniker und Physio und was weiß ich, aber wenn du halt irgendwie bei Kilometer 298 in der Pampa stehst und ein Problem hast, dann ist da halt irgendwie erstmal keiner. Ich bin super gespannt, wie sich Petrucci da schlägt, auch denk mal, er wird gut in den Medien sein, einfach weil er bekannt ist und so, bin ich sehr gespannt auf seine Erfahrungen, auf seine Eindrücke, wie er sich da so schlägt. Ja, dann denke ich mal, sollten wir mal einen Blick auf die 7 Factory Teams werfen. Wer ist da am Start dieses Jahr und welche Fahrerpaarungen haben wir denn? Wir haben ganz klar den Dauerbrenner, das KTM Factory Racing Team. mit den bekannten Namen Benevides haben sie sich eingekauft, den Gewinner vom letzten Jahr. Sie haben Toby Price, der hat seinen Vertrag ja verlängert um ein paar Jahre bei KTM. Und sie haben den World Champion, den lieben Matthias Waldner. Da fällt mir gerade noch ein, was ich übrigens sagen wollte. Stefan Peter Hansel, habe ich ja gesagt, der ist sehr erfolgreich auf Motorrad und sehr, sehr erfolgreich im Auto. Das schaffen nicht viele Fahrer. Also Cyril Depré vom Motorrad ja auch in Buggy gewechselt und ist, also ich meine, er ist schon gut dabei, aber so eher im Mittelfeld, nicht so krass wie Stefan Peter Hansel, der wirklich einen Sieg nach dem anderen da fast einfährt. Hat auch letztes Jahr oder dieses Jahr quasi gewonnen, die letzte Decker. Und ich glaube, Toby Price wird der Nächste, der das kann. Das sage ich jetzt nicht, weil ich so ein bisschen Fanboy bin, sondern weil Toby Price einfach schon in diversen Trophy Trucks, der ist jetzt die Baja 1000 mitgefahren, der fährt das Finky Desert Race mit und so, gibt es auch auf YouTube viel Content. Und der ist da schnell unterwegs, der ist da auf jeden Fall siegfähig. Und ich glaube, Toby Price, wenn der irgendwann mal sagt, nee, jetzt ist gut mit zwei Rädern, zumindest bei der Dakar oder diese Rallye-Geschichte, dann wird der auf vier Rädern und wird da gut unterwegs sein. So, dann das nächste Team, das GasGas-Team. Böse Zungen könnten jetzt sagen, ja, das ist ja auch KTM, aber wir belassen es mal dabei. GasGas mit zwei Fahrern an Start, und zwar einmal den Newcomer, den Daniel Sanders und den Sam Sunderland. Also einmal Rookie war letztes Jahr und hat echt gut performt über die ganze Saison. Das ist zwar schon, also einer von den jungen Wilden vielleicht, aber der bringt gute Erfahrungen mit und hat sich mit Matthias Waldner gebattelt auf den letzten Rallyes. Den darf, also keinen von den Jungs darf man hier irgendwie sagen, na, der ist jetzt irgendwie nicht für einen Sieg oder so. Ich glaube, es wird sehr spannend. Genau, Sam Sunderland auf jeden Fall auch dabei. Und dann gucken wir mal ins Hause Husqvarna. Husqvarna, super spannend, auch mit zwei Fahrern am Start. Und zwar ist da der Bruder von dem Herrn Benevides, wo gewonnen hat letztes Jahr am Start. Auch Benevides mit Nachnamen. Vornamen habe ich gerade nicht parat. Und Skyler House ist da fest jetzt gesetzt als Factory Rider für das Rockstar Energy Husqvarna Team. Sehr, sehr cool. Und ich würde Skyler House ja so ein bisschen gönnen. Ne? Ihr kennt die Story, ihr kennt, dass ich das total krass finde, was der gemacht hat. Sehr sympathischer Kerl. Fände ich irgendwie cool, wenn der das Ding vielleicht reisen könnte. Schon geil. Was ich nicht rausfinden, wahrscheinlich findet man es nicht raus, ob die jetzt wirklich alle das gleiche Material haben oder ob das schon noch so ein bisschen unterschiedlich ist. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, die sind alle auf den gleichen Bikes unterwegs. Ja, dann verlassen wir mal das Haus KTM oder ja, das als Mothership, das Dreigestirn KTM und gucken mal so ein bisschen nach Japan zu Honda. Honda natürlich auch, hat den Sieger von letztem Jahr quasi gestellt und gekrönt. Die sind natürlich auch heiß. Vielleicht sind sie auch so ein bisschen sauer und wollen KTM das jetzt so heimzahlen, ne? Weil die den Gewinnerboy weggeschnappt haben. Wer weiß. Auf jeden Fall Honda mit Ricky Brabeck, mit Quintanilla und mit Joan Barreda und Kochan, irgendwie so. Also auch ein, ich tue mir echt schwer, mein Spanisch ist nicht vorhanden. Genau, mit vier Fahrern am Start, größtes Team. Also gut, ja klar, wenn man KTM, GasGas, Husqvarna, aber größtes so Team. Mit vier Fahrern am Start. Dann bleiben wir noch in Japan, und zwar Yamaha. Yamaha mit, ich glaube auch mit einem echt starken, Trio am Start. Und zwar einmal Van Beveren, dann Ross Branch, der Kalahari Ferrari, sehr, sehr sympathischer Fahrer, auch sehr schnell. Und Andrew Short, glaube ich, heißt der, am Start. Dann haben wir die beiden Sherkos. Auch, ja gut, muss ich zugeben, auch so eine Marke, die ich, die arbeiten da so hart. Kleines Team, kleine Marke, sind immer dabei. Fände ich schon auch cool, wenn die irgendwie mal so ein Gesamtpodiumsplatz oder so, oder? Das, Das wäre doch, das wär, außerdem sehen die Bikes geil aus, ne? Blau mit so Neongelb dabei und so. Sherco ist schon cool. Finde ich schon geil. Bauen auch coole, coole Enduros. Jo, dann natürlich das Team Hero. Und zwar ist, ja, das ist gut. Wir haben hier Rodriguez als Stammfahrer bei denen, Kaimi und dann haben wir den Sebastian Bühler, tatsächlich einen deutschen Fahrer am Start. Genau, also Sebastian Bühler seit, oh, ich weiß gar nicht, ey, helf mir da mal, ja, seit, glaube ich, echt langem deutscher Fahrer in einem Werksteam, wo vom Material her auf jeden Fall gute Chancen hat, so in der Top 10, Top 15 safe mitzufahren. Das schon cool. Sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. Ich will auch versuchen, vielleicht mal den Sebastian irgendwie hier in den Poddy zu bekommen. Weiß noch nicht, ob es klappt, aber ja. Ich werd auf jeden Fall mein Bestes tun. Wäre doch mal nice. Dann war noch, genau, bei den Fahrern war noch ein Jonathan Couture, Franzose da. Meine Aussprache ist echt, egal. Richtig, richtig schlimm. Und zwar fand ich das cool, dass sie das gemacht haben. Und zwar war das einer von den Jungs, die Malemoto starten. Oder, also es heißt Motul Original oder Original by Motul, irgendwie so. Sprich die Klasse, wo du quasi deine zwei Kisten mit Ersatzteilen und so mitgefahren bekommst, die stehen dann abends an deinem Platz im Biwak und du machst alles selber, habe ich schon ein paar Mal hier erwähnt. Gestern hatten wir so digitales Lagerfeuer mit dem Bergcast. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann hört mal beim Bergcast rein. Wurde auch nochmal so der Hinweis gepostet auf den Film von Lyndon Poskett, Malemoto, The Forgotten Race. Also wer mal so wirklich eintauchen will, deep in dieses ganze Decker-Ding und was Malemoto ist und so weiter und so fort, der sollte da unbedingt reinschauen. Ja, der Kerl auf jeden Fall erzählte eben so von seiner Leidenschaft, dass er Mechaniker war, immer an Bikes geschraubt, selber gefahren und so und dieser Traum Dakar. Und das war halt auch so eine ganz andere Perspektive, weil du hast da so diese Profisportler, Werksfahrer und so weiter und so fort, die da um den Sieg kämpfen, die natürlich auch voll ans Limit gehen, die allerdings natürlich auch die volle also die haben Personal Trainer, dies, das und so weiter und so fort, die bereiten sich einfach voll auf diese Rennen vor, das ist denen ihr Job, so, die haben allerdings auch Rücken und Kopf frei, das zu tun. Und der erzählt dann einfach, naja, also was ist mein Ziel? Ich will halt irgendwie ankommen, das ist alles. Und ich habe eine Frau und zwei Kinder und in der Vorbereitung, das muss ja irgendwie alles gemanagt werden und so. Und ich habe es jetzt trotzdem an den Start geschafft. Und das fand ich so wieder, ey, ihr kennt mich mittlerweile auch so ein bisschen, dass dieser Dakar-Spirit, den ich liebe, diese Faszination für diesen Sport, für diesen Traum und sich da dann, dahin zu orientieren und diesen Weg zu gehen. Und also er hat auch, ich glaube jetzt seit 2 oder 3 Jahren bereitet er sich drauf vor und arbeitet darauf hin, diese Dakar zu starten in der Malemoto-Klasse. Und echt, echt cool. Genau. Dann gibt's noch, ja, Lia Sainz, wenn wir über Motorradfahren noch sprechen. Wir kommen jetzt hier zu den Mädels ganz kurz. Lia Sainz auf dem Auto unterwegs, die hatte ja auch so verletzungsbedingt ein bisschen Probleme und ist jetzt auf 4 Rädern unterwegs, aber trotzdem cool, dass sie uns erhalten bleibt in dem Sport. Und ja, jetzt kommt so ein Ding, wo ich echt sage, sehr cool, Chapeau. Bei der Malemoto-Klasse sind 5 Frauen am Start und das, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, weil das ist echt selten und generell, dass sich immer mehr Diversität quasi auch in diesem Sport, der lang männerdominiert war. Ich finde das cool, ich finde das gut, ich finde das toll und ja, wir haben 5 Frauen, wo in der Malemoto-Klasse starten. Und zwar einmal die Sarah Gomez. Die kennt man so aus dem Trailsport. Sehr cool, wo jetzt in den Rallye-Sport reinspringt. Und dann haben wir sehr, sehr, sehr sympathisch die Kirsten Landmann. Die kommt aus Südafrika. Und ich habe, bevor ich diese Aufnahme gemacht habe, sie angeschrieben, ob sie Lust hat und Zeit hat, nach der Dakar oder wann auch immer hier zu Gast sein in dem Podcast. Deshalb drückt mal die Daumen oder schreibt ihr auch, dass sie unbedingt hierher kommen soll. Nein, spammt sie bitte nicht zu. Egal, drückt einfach die Daumen. Und das wäre total cool, sie da dabei zu haben. Ist die erste Südafrikanerin, wo die Rallye Dakar mitgefahren ist oder mitfährt. Und Malemoto-Style, sehr, sehr cool. Viel Respekt davor. Und da bin ich doch sehr, sehr gespannt. Werde das auf jeden Fall mitverfolgen ab dem 1.1. Jo, das waren mal so, finde ich, die wichtigsten und spannenden Punkte von der Pressekonferenz. Ich denke, mit diesem großen Starterfeld wird das echt eine spannende Nummer, das Ganze. Und ich glaube, worauf wir uns freuen können, ist eine sehr, sehr gute Berichterstattung. Das lässt ja in Deutschland immer so ein bisschen zu wünschen übrig. Wir kennen das alle, dann kommt irgendwie Dakar, die Zusammenfassung, die irgendwie 20 Minuten Sendezeit bekommt, nachts um 23 Uhr irgendwas. Und dann bleibst du wach, setzt dich vor den Fernseher und dann brauchen die Leute vom Snooker oder vom Dart oder, keine Ahnung, vom, weiß ich, Bierdeckel schubsen, was auch immer, irgendwie noch 3 Stunden länger für ihr Turnier, mit dem Ergebnis, dass dann einfach die Dakar-Übertragung nicht stattfindet. So, sehr ärgerlich für Leute wie mich, aber die Dakar hat letztes Jahr auf ihrem eigenen Kanal auf YouTube eine sehr, sehr gute Berichterstattung gemacht, dass auch, ich glaube, dreisprachig, Englisch, Französisch und auf Arabisch auf jeden Fall. Und sie haben in der Pressekonferenz auch nochmal explizit geworben, wie viele Insta-Stories es gibt, wie viel auf den sozialen Medien los ist und. Auch, dass sie die ganzen Pressekonferenzen und so livestreamen, auch in 3 Sprachen, also wurde jetzt auch in Englisch, Französisch und Arabisch übertragen. Das Ganze, also mit Simultanübersetzung und so. Sehr, sehr cool. Und ich glaube, jetzt auch mit diesem großen Starterfeld und wie sie das vorbereiten, werden wir nochmal eine ganz andere und umfassendere Berichterstattung da sehen. Ich wünsche mir natürlich auch, dass sie sich mehr Zeit nehmen für Malemoto und solche Geschichten, für diese ja schönen Nebengeschichten, die irgendwie nur die Dakar oder dieser Rallye-Sport auf seine Weise, schon ganz besonders die Dakar irgendwie auf ihre Art und Weise erzählen kann. Und da freue ich mich drauf und ich denke, ich werde das eigentlich nur auf den offiziellen Dakar-Kanälen verfolgen, vielleicht noch auf dem einen oder anderen, wenn sich irgendwas ergibt. Aber das ist auch so ein Tipp bei YouTube, Dakar Official. Da seid ihr immer up to date und könnt ihr dieses wunderbare Abenteuer in der Wüste live, naja, nicht ganz live, aber es gibt wohl Stimmen irgendwie, dass sie das schon auch live machen wollen. Letztes Jahr hatten sie dann, ich glaube, immer, wenn die Top-Fahrer angekommen sind, hatten sie so kurze Livestreaming-Geschichten laufen, hauptsächlich über Facebook, nicht über YouTube, wo sie dann eben so die ersten 4, 5 Fahrer interviewt haben und so. Das war ganz cool, hat man so sehr ehrliche Einblicke in das Ganze bekommen. Das werden sie dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder machen. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr Live-Geschichten. Wir bleiben gespannt, was da so kommt. In diesem Sinne, ich weiß ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt nicht, ob es noch einen Rallye-Talk vor der Dakar geben wird dieses Jahr. Mal schauen, was sich so ergibt. Vielleicht ja, vielleicht nein. Falls nicht, wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir hören uns auf jeden Fall während der Dakar und nach der Dakar und überhaupt, ich wünsche euch viel Spaß bei euren eigenen Projekten. Bleibt gesund, macht es gut. Ich bin raus, macht es, ja, so, wollte ich nochmal sagen, macht es gut, habe ich schon, aber doppelt hält besser, vor allem in diesen crazy Zeiten, wo das böse C wieder stark sein Unwesen treibt, worüber wir hier gar nicht reden wollen, weil wir sind hier der Rallye-Talk. Und wir haben ein gutes Mindset. Deshalb, Leute, macht was draus, bleibt sauber, haut rein. Ciao, ciao, ciao. Und ja, Vergesst nicht Dirty Rocks.